Ja, ihr bekommt nichts zu sehen, es sind nur meine Notizen, die ich hier öffne. Das Buch der Richter. Wer hat das einmal ganz durchgelesen? Wer hat das noch nie ganz durchgelesen also? Das sind die übrigen. Das Buch der Richter ist sehr spannend, sehr bewegend, sehr lehrreich. Das Buch der Richter und das muss ich natürlich auch haben. Das Buch der Richter, wir wollen da von die ersten paar Versen lesen. Dann sehen wir, worüber es geht. Richter 1. Die Versen 1 bis 3. Und es geschah nach dem Tod Josuas, da befragten die Kinder Israel den Herrn und sprachen: Wer von uns soll zuerst gegen die Kananiter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Und der Herr sprach: Juda soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Und Juda sprach zu Simeon, seinem Bruder: Zieh mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kananiter kämpfen, so will auch ich mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm. Also Vers 1 macht deutlich, dass es sich unmittelbar an dem Buch Josua anschließt. Und worüber geht das Buch Josua? Oh, da kommen noch einige. Muss mal warten. Sieh noch was. Ja. Wir haben gerade die ersten drei Versen von Richter 1 gelesen und gesagt, dass, was ihr im ersten Vers steht, dass es geschah nach dem Tod Josuas, dass es klar macht, dass es direkt verbunden ist mit diesem Buch, das unmittelbar hieran vorab geht. Und worüber geht es in dem Buch Josua? In dem Buch Josua geht es darum, dass das Volk aus Ägypten erlöst, in die Wüste gekommen, durch den Jordan hindurchgezogen ist und dann das Land erobert hat, so weit wie möglich. Am Ende des Buches Josua liest man, dass noch vieles übrig geblieben ist, was sie noch zu erobern hatten. Und für uns bedeutet das, dass noch einige kommen. Herzlich willkommen im Namen von Stefan. Das Buch Josua geht darum, dass das Volk Israel das Land erobert. Das verheißene Land. Und was bedeutet das für uns? Wir haben auch ein Land bekommen. Das sind die Segnungen in den himmlischen Örtern. Die haben wir schon bekommen. So hat auch das Volk Israel, noch bevor sie das Land eroberten, von Gott gesagt bekommen: Ich habe euch das Land gegeben. Und so geht es auch mit uns. Unsere Segnungen in den himmlischen Örtern sind uns gegeben worden. Die lesen wir besonders im Epheserbrief. Ach, das freut uns doch, dass wir jedes Mal gestört werden. Ja, Ja, dafür hört man doch ein bisschen gerne auf. Natürlich. Aber wir hören gerne noch einmal auf. Also als Gläubiger haben wir geistliche Segnungen in den himmlischen Örtern. Die Frage ist, ob wir sie kennen oder ob wir Interesse daran haben, sie zu kennen. Dass wir wissen, alles, was uns in Jesus Christus geschenkt worden ist, großartige Segnungen, bitte bestudiert das Wort Gottes darüber. Epheser, was uns alles geschenkt worden ist, im Epheserbrief an geistliche Segnungen. Deshalb steht auch am Ende des Epheserbriefes, dass wir uns zu bewaffnen haben mit der Waffenrüstung Gottes, weil es Feinde gibt, die uns diese Segnungen rauben möchten. Nicht, dass wir die verlieren können, aber den Genuss davon nicht mehr haben. Und das ist genau das Buch der Richter, das uns erzählt, wie es kommt, dass die Segnungen, die uns gegeben sind, dass wir die verlieren, dass wir den Genuss davon verlieren, den Geschmack davon verlieren. Fürchterlich. Besonders für Gott. Weil er uns die Segnungen gegeben hat. Besonders für den Herrn Jesus. Weil er uns diese Segnungen errungen hat. Und schämlich für uns, dass wir uns nicht dafür interessieren. Für ihn, der sein Leben für uns gegeben hat. Woher kommt unsere Dankbarkeit? Das ist nicht etwas, was man, naja gut, wir wollen dankbar sein. Wir haben einen so großen Grund, dankbar zu sein, weil er uns von der Hölle erlöst hat. Seid ihr euch das bewusst? Von den ewigen Qual. Ewig von Gott geschieden. Ewig in der Gesellschaft des Teufels. Ewig alleine in Schmerzen. Und das ist die negative Seite. Es wäre schon schön, wenn wir das nicht mehr zu erwarten hätten, dass wir nicht mehr in die Hölle gingen. Aber er hat uns darüber hinaus so viele Segnungen gegeben. Und uns dort damit zu beschäftigen, das ist, was wir tun möchten. Das ist, was wir aus Dankbarkeit gerne zu uns nehmen und das dem Herrn Jesus, das Gott, erzählen. Also, darum geht es. Segnungen, die erobert worden sind. Und dann haben wir das Buch der Richter. Wie gesagt, es war noch viel, was man erobern sollte. Und dann lesen wir, dann befragen die Kinder Israel den Herrn und sprachen, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Sehr gute Frage. Sie stehen da und möchten das ganze Land erobern. Und sie fragen dem Herrn, das ist auch eine gute Frage für uns, Herr, womit soll ich mich zunächst beschäftigen? Welchem Teil deines Wortes? Dass, was du mir dahin zu sagen hast, wirklich mein Eigentum wird? Eine sehr gute Frage. Und dann die Antwort des Herrn, Judah soll hinaufziehen. Siehe, ich habe das Land in seiner Hand gegeben. Eine klare Antwort. Also eine Frage, eine Antwort und dann eine Reaktion. Was ist die Reaktion? Und Judah ging wie ein Speer auf den Feind hinzu. Ah, nein. Doch nicht. Er fragt seinen Bruder Simeon, zieh mit mir hinauf in mein Los. Ist das die richtige Antwort auf, was Gott gesagt hat? Warum muss er seinen Bruder fragen? Und das ist im Grunde genommen die, was entscheidet, wie es weitergeht. Einerseits gehorsam, sie gehen, andererseits ungehorsam. Denn er fragt seinen Bruder mitzugehen. Warum geht es hier in dieser Sache, dass wir uns hundertprozentig dem Willen des Herrn unterwerfen? Also in einem Wort gesagt, Gehorsam. Völlige Gehorsam. Und was sehen wir? Gehorsam und Ungehorsam. Und das bedeutet eigentlich Ungehorsam. Wenn wir nicht hundertprozentig dem Herrn gehorchen, werden wir fehlgehen. Es geht darum, dass wir ihm gehorchen. Und das ist eine Linie, die sich fortsetzt, auch in diesem Kapitel 1. Das Kapitel 1 ist sozusagen eine Einführung in diesem Buch. Wenn man das liest, dann sieht man, dass sie immer weniger Erfolg im Kampf haben. Dass sie sogar am Ende dieses Kapitels von den Feinden wieder vertrieben wären in Vers 34. Und die Amoriter drängten die Kinder dann ins Gebirge, denn sie gestatteten ihnen nicht, in die Talebene herabzukommen. Und die Amoriter wollten im Gebirge Heres bleiben, in Ajalon und in Schalbim. Aber die Hand und Josefs war dann noch so, dass sie andere Front pflichtig machten. Aber hier lesen wir, dass die Daniter, die wollten auch etwas tun, aber die wurden vertrieben, die hatten nicht einmal Kraft. Also Lektion 1, um Segnungen zu erringen, Segnungen kennenzulernen, Segnungen sich zu eigen zu machen, ist Gehorsam notwendig. Gehorsam. Wir finden in diesem Buch, das sich abspielt in einer Periode von 400 Jahren, von ca. 1500 bis ca. 1100 vor Christus, finden wir einen Trend. Und dieser Trend ist, dass wir sehen, dass das Volk immer wieder ungehorsam wird, dann schickt Gott einen Feind, das werden wir weiter in diesem Buch sehen, dann schickt Gott einen Feind, der sie unterdrückt. Und wenn sie diese Unterdrückung fühlen, letztendlich, denn das dauert manchmal auch noch eine Weile, dann rufen sie zu Gott. Und wenn sie dann zu Gott gerufen haben, dann schickt Gott einen Richter, einen Befreier, einen Erlöser. Und dann sind sie wieder von diesem Feind erlöst und dann haben sie eine bestimmte Zeit Ruhe. Aber dann fängt es wieder von neuem an. Dann werden sie wieder untreu, Gott schickt einen Feind, diesen Feind unterdrückt sie, sie rufen zu dem Herrn und der Herr schickt einen Erlöser und befreit sie und dann haben sie wieder Ruhe. Also das ist immer eine Wiederholung der Geschichte. Es ist ein Teufelskreis. Was bedeutet das Wort eigentlich? Ich habe das, ja, ich verstehe das alle gut. Aber warum Teufelskreis? Wer ist der deutschkundig? Na gut, ich schätze das eigentlich nicht so. Aber ja, ich habe kein Alternativ. Aber wir wissen, was es bedeutet. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch klar, es ist ein Teufelskreis. Der Teufel hat wirklich die Möglichkeit, um das Volk immer wieder untreu werden zu lassen. Und das versucht er auch bei uns, bei dir und bei mir. Sobald wir uns mit den Segnungen beschäftigen möchten, dann kommt der Teufel und er macht dann so, dass wir uns dann nicht mehr beschäftigen, dass wir andere Dinge wichtig finden. Und dann schickt Gott manchmal in unserem Leben eine Situation, dass wir spüren, es geht uns nicht mehr gut. Wir sind unsere Ruhe, haben wir verloren. Und dann denken wir nach und dann, ah ja, wir müssen rufen zu Gott. Und dann schenkt er wieder Befreiung. Das ist Gott. Gott steht zu seinem Wort und ist treu. Wenn wir zu ihm rufen, dann hilft er uns. Großartiger Gott. Er schiebt uns nicht sofort zur Seite. Aber wenn wir untreu werden und wir rufen, wir bekennen, dann gibt er Erlösung. Dann weist er uns aufs Neue hin auf den Herrn Jesus. Und dann spüren wir, was wir vermisst haben in der Zeit, dass wir von dem Feind unterdrückt wurden. Warum hat Gott das nicht alles so gemacht, dass sobald wir einmal den Herrn Jesus kannten, alle Probleme gelöst wurden? Ein fröhliches Leben, ohne Probleme. Warum hat er uns nicht sofort zu sich genommen? Als er wusste, dass wir so oft untreu werden würden. Warum nicht? Wir haben hier in diesem Leben, das wir leben, eine Möglichkeit, die wir nie im Himmel haben werden. Und das ist die Gnade Gottes, immer besser kennenzulernen. Jedes Mal, wenn wir untreu werden, und wir sind uns das bewusst, das kann einmalig sein, von einer Sünde überfallen, über eine Tretung überfallen werden. Kann sogar sein, dass wir eine bestimmte Periode wieder in die Sünde leben. Manchmal kann es so sein, dass keiner es weiß. Aber es wird gespürt von anderen. Die sehen, dass du nicht mehr diese Hingabe hast, nicht mehr so Lust hast zum Bibellesen, nicht mehr Lust hast zum Gehen zur Gemeinde, dass die Dinge des Herrn immer weiter auf den Hintergrund kommen. Gott will uns klar machen, dass auch wir als Christen im Allgemeinen das, was uns anvertraut wurde, dass wir das in unserer Verantwortung nicht bewahren. Wie lange hat die Periode gedauert, dass Adam und Eva im Garten Eden waren? Gott hat sie alles gegeben, so viele Segnungen. Und dann kam der Teufel. Er hat sie verführt und die Sünde ist in die Welt gekommen. Und wir haben bis auf heute die Folgen davon zu tragen. Wir sind natürlich auch selber verantwortlich. Aber dort hat es angefangen. Wie ging das mit dem Priestertum? Priestertum in Israel, so von Gott gegeben als eine Segnung, als ein Segen. Und wie lange ging das gut? Kapitel 8 und 9 von 3. Mose wird das Priestertum eingesetzt. Kapitel 10 schon, kommen die zwei Söhne von Aaron, kommen mit fremdes Feuer und werden vom Herrn getötet. Das Königtum, das Gleiche. Das Volk möchte einen König, nein, fordern einen König. Und Gott gibt sie einen König, Saul. Und wie ist mit ihm gegangen? Und alle Könige danach auch. Alles, was den Menschen anvertraut worden ist, hat der Mensch, darin hat er versagt. Und das bedeutet, für mich ist das so klar, auch aus meinem eigenen persönlichen Leben, es ist so klar, dass wir so abhängig vom Herrn sind. Und sobald ich das vergesse, kommt Unruhe, kommt Abweichung, kommt Sünde. So geht das. Und das muss ich ständig lernen. Und das bedeutet andererseits, dass Gott, auch wenn ich versagt habe, gesündigt habe, mich nicht loslässt, sondern mich nachgeht und auf einen bestimmten Moment einen Halt zuruft. Hör mal auf, stopp mal. dreh dich mal um zu mir. Es ist wie der verlorene Sohn. Es ist natürlich eine Geschichte einmalig, aber was dort geschieht, passiert uns, kann uns mehrere Mal in unserem Leben passieren. Dass wir wieder bei den Schweinen kommen und dann nachdenken, ja, wie gut war es eigentlich? Wie gut war es bei Gott? Und dann zurückkehren. So ist Gott. Dass wir diese Geschichte anwenden können, alle diese Geschichte von Richter, das lesen wir in 1. Korinther, Kapitel 10. Zwei Versen. Vers 6, 1. Korinther 10, Vers 6. Diese Dinge, und das geht über bestimmte Geschehnisse in dem Volk Israel, in der Wüste, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir nicht nach bösen Dingen begehren, wie auch jene begehrten. Und in Vers 11, all diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also alles, was mit dem Volk Israel geschehen ist, ist deshalb geschehen, um uns etwas zu belehren, dass wir davon lernen. Deshalb ist die ganze Geschichte von Israel so wichtig. Ich denke, dass wir so sagen können, dass alles, was mit dem Volk passiert ist, so gegangen ist, weil Gott uns etwas lernen möchte. Ja, wir haben einen großen Gott. Er kann alles gebrauchen, um uns, um mich etwas zu lernen. Das haben wir gelesen. Hier in 1. Korinther 10. Also wenn wir so das Alte Testament anfangen zu lesen, dann wird das Alte Testament auch ein Bilderbuch. Ein Buch, das so begeisternd macht. Ich weiß nur, dass als ich mich bekehrte, das heißt, als ich mein Leben dem Herrn übergab, hatte mich schon bekehrt. Aber dann wurde mir klar, du hast dem Herrn noch nicht dein ganzes Leben gegeben. Ich war so ein bisschen auch so ein zweifelhafter Person. Ich wollte nicht in die Hölle gehen, deshalb habe ich mich bekehrt, aber dann noch auch mein Leben ein bisschen führen mit meinen alten Freunden. Und dann wurde mir klar, du bist ein Heuchler. Wenn der Herr Jesus für dich gestorben ist, hat er sich ganz für sich erworben. Von diesem Moment an wurde der Bibel das Wort, was mir Nahrung gab, mein Essen und Trinken. Und dann habe ich angefangen, mit der Stiftshütte zu studieren. Stiftshütte, nur Materialien, Farben und so weiter und so fort. Aber wenn man ein Auge davor bekommen hat, dass der Heilige Geist in diese Bilder etwas von dem Herrn Jesus zeigt. Ja, großartig. Dann geht das Wort Leben. Es lebt. Es ist das lebendige Wort. Und alle diese Geschichten, alle Personen auch, weisen hin auf den Herrn Jesus. Wir haben angefangen in der Gemeinde, wo ich hingehe, mit der Wortbetrachtung von Jesaja. Und wir sind dankbar, dass auch jüngere Menschen, auch teilweise Kinder, das heißt 12, 13 Jahre, kommen. Und dann versuchen wir natürlich, das Buch Jesaja so einfach wie möglich auszulegen. Und haben wir gesagt, wir wollen gerne den Herrn Jesus darin sehen. Und dann haben wir Kapitel 1, habe ich eine kleine Einführung geschrieben dafür und rumgeschickt. Und dann hat ein Enkel, war das, hat mir geschrieben, aber Opa, ich habe das Kapitel 1 gelesen, aber was steht darüber, den Herrn Jesus da darin? Ich habe gesagt, freue mich, dass du es gelesen hast. Aber wenn man Jesaja 1 liest, liest man über den Herrn Jesus nur als Richter. Er ist der Sohn des Menschen, der richtet. Und wir haben oft eine sehr naive Vorstellung von dem Herrn Jesus, als lieb und süß und anziehend. Aber er ist auch heilig. Er richtet auch. Und er war natürlich damit zufrieden. Aber wenn man sieht, dass alles über den Jesus spricht, und wir haben später noch gesagt, es geht immer über den Jesus. Wenn da etwas steht, was gut ist, ist das von meinem Jesus. Wenn da etwas steht, was nicht gut ist, was Sünde ist, dann ist das nicht bei dem Jesus anwesend. Er ist immer Mittelpunkt. Er ist immer die Person, um die es geht. Entweder das Gute, das Schöne von Gott, das Gerechte, die Heiligkeit Gottes wird gezeigt, aber auch darin, dass bei ihm nichts von Sünde anwesend ist. Gott ist Licht und in ihm ist gar kein Finsternis. Und der Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und Gott ist Liebe, steht da zweimal. Also immer geht es über den Jesus. Auch hier in Richter geht es über den Jesus. Nur müssen wir sehen, wie er sich vorstellt. Und wenn wir in Richter lesen über der Herr und unterschiedliche Übersetzung, ich meine Druckweise, aber hier in Vers 1 von Richter haben wir dann gelesen, die Kinder Israel, die befragten den Herrn. Und abhängig von Übersetzung ist das groß geschrieben oder klein geschrieben. Hier ist es groß geschrieben in meiner Bibel, weil es bedeutet Yahweh, und Yahweh ist der Herr in Beziehung zu Menschen oder zum Volk, seinem Volk. Und der Herr ist der Herr Jesus. Wenn wir, ein bisschen schnell geht es vielleicht, aber dann habt ihr das schon mal einmal gehört. Aber wenn wir in Jesaja 6 lesen, dann sieht Jesaja die Herrlichkeit des Herrn, die Herrlichkeit von Yahweh. Und in Johannes 12 lesen wir, Johannes sagt da, dass Jesaja das sagte, als er seine, das ist die Herrlichkeit des Herrn Jesus, seine Herrlichkeit sah. Überall, wo im Alten Testament der Herr erscheint, Engel des Herrn manchmal, ist es der Herr Jesus. Also wir haben mit dem Herrn Jesus zu tun. Er spricht zu uns. So geht es in diesem Buch um Kampf. Warum Kampf? Wir müssen kämpfen lernen. Ich habe gesagt, wir lernen hier auf Erde Sachen, die können wir nicht im Himmel lernen. Im Himmel werden wir nicht kämpfen. Das ist doch schön. Nicht gegen Feinde und auch nicht gegeneinander. Das Buch Richter fängt damit an, dass ein Krieg da ist gegen die Feinde von Israel. Das Buch der Richter schließt mit einem Kampf, einem Krieg gegen einen anderen. Jawohl, notwendig da, weil Sünde, schwere Sünde da ist. Trotzdem traurig, dass es notwendig ist. Diesen Kampf müssen wir lernen. Wir lesen in Richter 2, in Vers 21, so werde, weil sie seine Stimme, ja, wir müssen mal lesen, ja, ab Vers 14. Richter 2, Vers 14. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er gab sie in die Hand von Plünderern, die sie plünderten. und er verkaufte sie in die Hand ihrer Feinde ringsum. Und sie vermochten nicht mehr vor ihren Feinden zu bestehen. Überall, wohin sie auszogen, war die Hand des Herrn gegen sie zum Bösen, so wie der Herr geredet hat, wie der Herr ihnen geschworen hatte. Und sie wurden sehr bedrängt. Und der Herr erweckte Richter. Und sie retteten sie aus der Hand ihrer Plünderer. Aber auch ihren Richtern gehorchen sie nicht, denn sie hurten anderen Göttern nach und warfen sich vor ihnen nieder. Sie wichen schnell ab von dem Weg, den ihre Väter gewandelt waren, indem sie den Geboten des Herrn gehorchten. Sie taten nicht so. Und wenn der Herr ihnen Richter erweckte, so war der Herr mit dem Richter und er rettete sie aus der Hand ihrer Feinde alle Tage des Richters. Denn der Herr ließ es sich gereuen wegen ihrer Wehklage vor ihren Bedrückern und ihren Bedrängern. Und es geschah, wenn der Richter starb, so handelte sie wieder böse mehr als ihre Väter, indem sie anderen Göttern nachgingen, um ihnen zu dienen und sich vor ihnen niederzuwerfen. Sie ließen nichts fallen von ihren Taten und von ihrem hartnäckigen Wandel. Da entbrannte der Zorn gegen des Herrn gegen Israel und er sprach, weil diese Nation meinen Bund übertreten hat, den ich ihren Vätern geboten habe und sie meiner Stimme nicht gehorcht haben, so werde auch ich fortan vor ihnen niemand von den Nationen vertreiben, die Josua übrig gelassen hat, als er starb. Und dann, um Israel zu prüfen, ob sie auf den Weg des Herrn achten würden, darauf zu wandeln, wie ihre Väter auf ihn geachtet haben oder nicht. Und so ließ der Herr diese Nationen bleiben, sodass er sie nicht schnell vertrieb und er gab sie nicht in die Hand Josua. Also hier haben wir einen Grund, warum diese Feinde immer noch da sind, um sein Volk zu prüfen. Warum haben wir heutzutage mit Feinden zu tun? Welche sind unsere Feinde eigentlich? Unsere Feinde sind nicht Feinde von Fleisch und Blut. Unsere Feinde sind geistliche Feinde. Und was meine ich damit? Das sind die Einflüsse, die der Feind auf uns abschießt, über besonders Internet, Medien, Nachrichten, um uns dann beeinflussen, dass wir uns anschließen an der Welt. Aktuelles: Ehe. Homo-Ehe ist Sünde. Ehe ist nur die zwei. Die ist Mann und Frau. Und zwei ist Mann plus Frau. Nicht Mann und Mann, Frau und Frau. Nicht Mann mit der Frauen, die zwei. Und was hören wir heutzutage? Natürlich nicht. Man ist, was man fühlt. Und die Ehe ist altmodisch. Nur zwischen Mann und Frau? Natürlich nicht, auch Homo-Ehen. Und dort kommen die Angriffe, denn das ist ein Infus, ist das auch ein Wort hier, was eingespritzt wird? Infusion. Das ist eine Infusion, die auf uns losgelassen wird. Und wenn wir das mal zu uns nehmen, ohne innerlich da absolut Abstand von zu nehmen, dann werden wir beeinflusst. Das ist das Leichteste. Aber jetzt kommt er darauf an, auf der Arbeitsplatz. Da wird darüber gesprochen. Und da wird gefragt, was ist deine Meinung? Oder? Dann sagen wir, Gott hat gesagt. Und dann fängt es an, die Feindschaft. dann verschwindet die Toleranz. Dann wird Feindschaft gespürt. Welche Haltung nehmen wir an gegenüber diesen Sachen, die so auf uns zukommen? Geistlicher Kampf ist da. Und das ist in so viele Bereiche mitzumachen, mit Kollegen zu reden über einem anderen Kollegen. Mobbing. Wer macht mit? Wer jedenfalls nicht mitmacht, sind die, die vor dem Herrn stehen. Die nicht mitmachen wollen mit der Masse. Die aufrichtig sein wollen. Das ist unser Kampf. Dann fangen wir nicht an zu schimpfen. Wir bleiben ruhig, auf dem Herrn vertrauen. Und es ist nicht nur im Arbeitsbereich, aber auch in den Schulen. Und das fängt schon sehr früh an in den Schulen. Was unsere Kinder manchmal lernen müssen. Ja, unsere Enkel dann. Aber das ist furchtbar. Waffnen wir sie dagegen? Wenn sie zu Hause kommen, dass wir die Kinder mal befragen, was habt ihr heute gelernt? Und dass wir sie aus den Worten erzählen. Es ist noch nicht so lange her, dass in den DDR-Zeiten junge Leute in der Schulklasse verspottet wurden, weil sie vor Gottes Wort standen. Das ist ganz hier in der Nähe. Aber es kommt jetzt auf uns an. Sind wir treu? Wollen wir vor dem Herrn stehen, vor die Wahrheit Gottes stehen? Nicht überheblich, nicht von einer Höhe herab, herabschätzend, einfach, so wie der Herr Jesus. So wie der Herr Jesus das getan hat und darunter gelitten hat. Es bringt Leiden. Haben wir den Mut, das ins Auge zu nehmen, das Auge dafür zu haben und mit der Hilfe des Herrn da stehen zu bleiben? Mitgehen ist Verlust. Und trotzdem, wenn wir versagen und wir spüren das und wir rufen zum Herrn, dann ist er da und befreit er. Großartig ist das. Also ist ein Test. Und noch etwas, worum die Feinde dort blieben. Das lesen wir in Kapitel 3. Und dies sind, Vers 1, dies sind die Nationen, die der Herr bleiben ließ, um Israel durch sie zu prüfen. Alle, die nichts wussten von allen Kriegen Kanaans. Allen, die es nicht wussten. Junge Leute hier, unsere Kinder im Allgemeinen, wir, ja, das ist die Gefahr, wenn wir in einem Elternhaus groß geworden sind, wo wir von jungs ab an mit den Dingen des Herrn vertraut worden sind. Ich sage, eine Gefahr ist zunächst mal ein großes Vorrecht. Aber die Gefahr ist, dass es uns keinen Kampf gekostet hat. Mehrere in der Christenheit, die in einer Gemeinde gewesen sind, wo falsche Lehre eingeführt wurden oder falsche Praktiken eingeführt wurden, die haben einen Kampf geführt, zunächst mal um das zu widerstehen, um dass das nicht zugelassen wird, aber wenn sie den Kampf verloren haben, mussten sie gehen. Und das hat Trennung verursacht in Familien. Haben wir den Mut, diesen Preis zu bezahlen? Diese Feinde sind da. Und wieder, das sind geistliche Feinde. Das ist eine Lehre, womit man sich nicht eins machen kann, die wir nicht zu uns nehmen können. Kennen wir diese Lehre des Wortes Gottes? Und noch einmal, es geht nicht darum, dass wir hart uns aufstellen und große Sprache gebrauchen. Es geht darum, dass wir klar machen, dass Gottes Wort uns etwas deutlich gemacht hat und dass wir davor stehen. Das ist ein Zeugnis. Deshalb hat er uns diese Feinden gelassen, uns zu prüfen und die diesen Kampf nicht kannten, diesen Kampf zu lehren, damit wir lernen zu kämpfen. Sind wir bereit dazu? Sind wir bereit, Krieger zu sein? Männer und Frauen, es ist egal, denn es geht darum, dass wir das Wort Gottes gehorchen. Die Richter, was waren das für Menschen? Aller Art Menschen. Eigentlich ein bisschen eigenartige Menschen. Ich denke, wir müssen alle ein bisschen eigenartig sein. Wir haben so alle unsere Eigenartigkeiten. Aber um wirklich ein Richter zu sein, das heißt zum Segen des Volkes Gottes, müssen wir etwas Eigenartiges haben, das andere nicht haben. Wovon andere sagen, ein bisschen nicht so hundertprozentig, oder? Wir haben zum Beispiel einen Ehud. Ehud war ein Linkshändler. Ein Linkshänder. Ja, nicht Händler. Ein Linkshänder. Das ist heutzutage nicht so schlimm mehr, aber früher war das doch etwas ein bisschen eigenartig, ja? Ich habe das übrigens immer bewundert, dass einer so links schreiben konnte. Habe auch mal versucht, aber das geht ja nicht, ja? Das war etwas Eigenartiges. Der Shamgar war einer, der mit einem Stock, einem Rinderstachel, 600 Mann geschlagen hat. Was für ein Waffen ist das? Und da war eine Frau. Das ist an sich nichts Eigenartiges. Aber eine Frau als Richter ist schon was. Denn das ist nicht normal. Es bedeutet, dass die Männer versagen. Gott sei Dank, dass es dann Frauen gibt. Da war ein Jephtha. Ein Jephtha, der Hurensohn war. Also das waren Menschen, die nicht, weil sie studiert haben oder eine sehr wichtige Position in der Gesellschaft hatten. Nein, es waren Menschen von Gott berufen, Richter. Ein Richter ist jemand, der Recht sprechen kann. Und die Richter, wer sind heute Richter? Heute sind Richter die Gläubigen, die man in den Briefen und im Apostelgeschichte auch, die genannt werden, Aufseher, Älteste. Frauen, gläubige Frauen können keinen Ältesten sein. Das ist ganz klar. Aber was wir bei Deborah sehen werden, dann sehen wir, dass sie eine Frau ist, die sich beschränkt auf ihrem Ort und dass sie einen Mann anspornt, etwas zu tun. Wir werden das auch noch bei Jael sehen, auch noch bei Aksa sehen. Es sind bestimmte Frauen in diesem Buch, die sind so vorbildlich, auch für Männer. Da können wir da so viel von lernen und Gott dafür danken, dass es solche Frauen gibt. Alle werden gebraucht auf eine Weise, dass man deutlich sehen kann, es ist Gott, die sie gebraucht. Und es ist auch mit Ältesten, Aufseher ist das der Fall. Und wir sollen dafür beten, dass Gott diese Menschen gibt. Menschen, die wirklich das Recht im Volke Gottes handhaben. Der erste Richter, wer war das? Wer weiß, wie viele Richter es gibt? Wie viel? Zwischen 51, ja, das. 21. Dass es 21 Richter gibt.
Für die 14 Richter insgesamt 7 Richter niedergegangen.
14, also? 14. Die Zahl habe ich auch gehört. Es gibt 13 Richter. Man kommt auf 14, wenn man Barak dazu rechnet, aber ich kann nicht sehen, dass er Richter ist. Kapitel 4 sagt, Deborah war Richter in dieser Zeit. Und es kommt darauf an, ob man Abimelech auch wirklich als Richter bezeichnen kann, weil das ist nicht ein Mann, der von Gott gegeben worden ist, sondern einer, der sich selbst zum Richter ausgerufen hat. Und dann kommt es auf 12. Aber lass mal sagen, dass 13 Personen über Israel geherrscht haben, in einer Sinn, mit Ausnahme von Abimelech, zum Segen. Diesen Richter, der erste Richter ist also Othniel. Wir müssen mal lesen in Richter 3, Vers 8, da entbrannte der Zorn des Herrn und er verkaufte sie in die Hand Kushan Rishathaims, ja, auch so ein Wort, ja, da muss man auch üben. Ja. Kushan Rishathaims, des Königs von Mesopotamien, und die Kinder Israel dienten Kushan Rishathaim 8 Jahre. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, und der Herr erweckte den Kindern Israel einen Retter, der sie rettete, Othniel, den Sohn des Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs. Und der Geist des Herrn kam über ihn, und er richtete Israel, und er zog aus zum Kampf, und der Herr gab Kushan Rishathaim, den König von Aram, in seine Hand, und seine Hand wurde stark gegen Kushan Rishathaim. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Othniel. Noch eine, was mir jedenfalls geholfen hat, dieses Buch ein bisschen besser zu verstehen. Noch eine Sache, die wichtig ist zu erwähnen. Das ist, dass Namen in der Schrift eine Bedeutung haben. Darauf muss man seine Fantasie natürlich nicht loslassen. Aber es gibt gute Wörterbücher, die Namen erklären. Und wenn 2 oder 3, 4 Wörterbücher den gleichen Bedeutung geben, kann man annehmen, dass das die Bedeutung des Namens ist. Ja, wenn mehrere Wörterbücher von einem bestimmten Namen mehrere Bezeichnungen, mehr Bedeutungen geben, ist das ein bisschen schwierig. Aber viele Namen ist die Bedeutung unzweideutig. Woher hole ich das weg? Müsst ihr fragen, ja? Woher hast du das, was du sagst? Habe ich aus Hebräer 7. In Hebräer 7, da lesen wir in den Versen 1 und 2 über Melchisedek, König von Salem, Priester Gottes des Höchsten, der Abraham entgegenging, als er von der Schlacht der Könige zurückkehrte und ihn segnete, dem Abraham den Zehnten von allem zuteilte, und dann, der erstens übersetzt König der Gerechtigkeit heißt, dann aber auch König von Salem, das ist König des Friedens. Also die Name Der Name Melchisedek bedeutet, dass er Gerechtigkeit und Frieden hat als König. Und so ist es auch hier in diesem Buch. So viele Namen und alle diese Namen haben eine Bedeutung. Ich werde mal nicht natürlich über alle Namen etwas sagen können, aber ich kann euch mal später helfen, diese Bedeutung zu finden, darüber auch selber nachzudenken. Aber dann sieht man, dass diesen Richter alle auf eine bestimmte Weise in eine bestimmte Situation gebraucht werden. Othniel bedeutet Löwe Gottes. Das jedenfalls können wir mitnehmen. El, wenn in einem Namen El vorkommt, ist das Gott. Ja, El ist, ich kenne überhaupt kein Hebräisch, nur dass El Gott bedeutet. Othniel, Löwe Gottes. Es braucht Kraft, um einen Feind wie Kushan-Rishathaim zu bekämpfen und zu besiegen. Und Kushan-Rishathaim bedeutet, das muss ich auch lesen, ja, Schwärze oder Finsternis doppelter Bosheit. Das zeigt uns der Satan. Und wir haben gelesen, Vers 8 von Kapitel 3, da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand Kushan-Rishathaims. Ich habe es schon erwähnt, wenn wir untreu werden, dann müssen wir oftmals wieder neu diese Unterdrückung der Welt erfahren. Und dann kann diese Unterdrückung nur weggenommen werden, wenn wir zum Herrn rufen und von einer, der eine Löwe Gottes ist. Und das ist der Herr Jesus. Er wird uns davon befreien, wenn wir zu ihm rufen. Wenn der Welt wieder Eingang in unserem Leben gefunden hat. Die Welt zeigt sich in viele Gesichter. Und was für mich ein Stück Welt ist sozusagen, dafür muss ich sehr auf der Hut sein. Und der Feind weiß auch genau, was bei dir das Stück der Welt ist, das besonders anziehend für dich ist. Und wenn das wieder Einfluss bekommt, ja, wir haben alle, wenn wir uns bekehrt haben, die Welt verlassen. Wir sind rausgenommen. Aber ich persönlich habe doch noch Sachen, die ziemlich anziehend sind. Das Fleisch in einem Gläubigen stirbt nicht, wenn sein Alter steigt. Das ist immer da und will sich immer gelten lassen. Und wenn ich spüre, da versucht der Feind, mich wieder in die Welt zu ziehen, nicht einmal, dass ich dann wieder, dass ich in die Kneipe gehe oder weiß ich wie was, aber in meinem Denken. Ja, wenn ich zum Beispiel abends spät noch etwas lese über Sport, dann können es nur einige Sätze sein und die nehme ich mit. Und was ich übrigens nicht von der Bibel behalten kann, kann ich dann behalten. Ja, sogar, dass es nicht weggeht. Dann muss ich bewusst wieder etwas aus dem Wort zitieren, um das wieder wegzudrücken. Früher konnte ich Nachrichten, Berichte, Sportberichte, konnte ich wirklich fast, wenn ich das einmal gelesen hatte, wiederholen. Warum war das? Ja, man gibt sich da darin. Und ich muss noch jetzt auch aufmerksam sein, wie ich, wenn ich sowas lese, meistens die Headlines, aber dass ich spüre, es kommt wieder herein. Und dann muss ich lesen oder zitieren, um damit das loszulassen. Und so haben wir alle Sachen, die uns tief beeindrucken. Kann ein Satz sein, kann ein Blick sein. Etwas, was wir sehen. Und dann müssen wir davon loskommen. Sonst wird der Feind wieder einen Punkt haben, dass er weitergehen kann in unseren Herzen, in unserem Denken. Dann entfernen wir uns, ohne dass wir uns anfänglich bewusst sind, immer mehr vom Herrn. Diese Löwe Gottes, die brauchen wir. Zu ihm zu rufen. Die Welt versucht es. Dann haben wir Ehud. Ehud war in der Zeit, dass Eglon von Moab stark wurde. Und das war der Herr, Vers 12, der Eglon stärkte. Und Eglon, der König von Moab, das steht vor Stolz, Unbequemlichkeit. Können wir lesen in Jesaja und Jeremia. Kann ich euch auch mal weitergeben später. Aber dafür steht es. Was ist Stolz? Was ist Bequemlichkeit? Ja, wir leben in einer Welt, wo wir uns gelten lassen müssen. Und auch, wo wir es bequem haben wollen. Alles wird sehr leicht gemacht für uns. Was wir uns kaufen wollen, können wir uns kaufen. Und wenn nicht, oh, dann können wir es leihen. Ja, einfach. Und man sagt, ja, hör mal, du brauchst das unbedingt. Wirklich, du brauchst das. Das nennt man, ich habe noch einige Zeit als Vertreter gearbeitet. Schon lange her, war nichts für mich. Aber dann hieß das Creative Selling. Man musste versuchen, um den Bedürfnis bei den Kunden zu erwecken. Einfach. Und dann will man das verkaufen. Und das geschieht ständig von der Werbung. Da kommt so eine Botschaft aus Werbung. Wenn du dieses Produkt kaufst, dann wirklich Ende aller Probleme. Das ist die Lösung. Ob es um das Äußerliche geht oder um Bequemlichkeiten im Haus oder was auch immer. Aber das, darum geht es. Nimm das und du bist glücklich. Und wenn nicht, dann bist du dumm. Eigene Schuld, wenn es so weitergeht. Moab ist immer tätig und er ist sehr fett. Auch ein Problem übrigens heute. Nicht fett zu werden, aber es nicht zu werden. Und er war so fett, dass nur das Schwert von Ehud daran ein Ende machen konnte. Und ja, man muss das lesen. Das steht da so, so gut beschrieben. Ja, ja, ich finde das klasse, wirklich. Das sieht man vor sich. Das muss ein langes Schwert gewesen sein. Ja, und dann geht das in den Bauch, zack! Und dann kommt alle Schmutzigkeit raus. Aber das ist genau, was das Wort Gottes tut bei uns. Denn wir sind auch, können auch fett sein. Israel wird fett genannt. Du bist fett geworden in geistlicher Hinsicht. Hör mal, wir wissen so viel. Wir haben alles. Dann sind wir fett geworden. Und dann brauchen wir das Schwert. Und in Offenbarung 3 lesen wir darüber, wie der Herr Jesus da sagt, ja, ja, ihr seid reich und gesättigt, aber ihr wisst nicht, dass ihr blind seid und nackt. Und dann kommt zu mir, ich werde dir Augensalben geben. Und dann sagt er, ich will mit euch Gemeinschaft haben. Das ist der Herr. So kommt er zu uns mit seinem Worte. Wie spät ist Pause?
Viertel vor.
Aber kannst auch noch 5 Minuten. Noch 5 Minuten können wir, ja. Dann nur kurz über Deborah. Sie ist Richter Nummer 4. Und Deborah, das müssen wir mal lesen, steht in Vers 4. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel in jener Zeit und sie wohnte unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und dann lese gut mit. Und die Kinder Israel gingen zu ihr hinauf zum Gericht. Und wenn es auf Kampf ankommt, schickt sie zu Barak. Also das ist eine Frau, die ihren Platz ganz genau weiß. Zu Hause. Philippus im Neuen Testament hatte 4 Töchter. Von ihnen wird gesagt, dass sie Prophetinnen waren. Aber wenn für die Gemeinde etwas deutlich gemacht werden musste, kommt ein Prophet, Agabus, um etwas deutlich zu machen. Also in der Gemeinde geht es darum, dass die Frauen schweigen in der Gemeinde, dass sie das tun, was Gottes Wort sagt. Aber weiter hat sie so viele Möglichkeiten in ihrem Bereich. Und dann gehen wir zu dieser zweiten Frau in Richter 4 und 5, das ist Jael. Und wir müssen mal sehen, und ich möchte das auch gerne lesen aus Kapitel 5, wo über sie gesungen wird, wie sie gepriesen wird. Da singen Deborah und Barak. Sie singen in Vers 24. Gesegnet vor Frauen sei Jael, die Frau Hebers des Keniters, vor Frauen in Zelten gesegnet. In Zelten, ja? Wohnung, wo sie zu Hause ist. Was verlangte er? Das ist Sisera, der General von den Feind. Milch gab sie. In einer Schale der Edlen reichte sie geronnene Milch. Ich hörte nur sehr vor kurzem, dass Milch etwas Gutes ist zum Schlafen gehen. Hat einen Stoff in sich, habe ich gehört, kann es nicht nachvollziehen, aber ich will es gerne glauben, denn Sisera hat es gut geholfen in seinem Schlaf. Aber gut, sie hat ihm diesen Milch gereicht, aber sie hat dann in Vers 26 ihre Hand ausgestreckt nach dem Pflock und ihre Rechte nach dem Hammer der Arbeiter. Und sie hämmerte auf Sisera ein, zerschmetterte sein Haupt und zerschlug und durchbohrte seine Schläfe. Zwischen ihren Füßen, müssen wir mal lesen, gut mitlesen und versuchen, sich das Bild ein bisschen so vorzustellen. Ja, es ist nicht umsonst, steht das hier so. Das ist wirklich inspiriert, um uns deutlich zu machen, was für eine Frau. Ja, das war doch ein Mann. Männlich hat sich jedenfalls benommen. Zwischen ihren Füßen krümmte er sich, fiel, lag da. Zwischen ihren Füßen krümmte er sich, fiel, da, wo er sich krümmte, fiel er überwältigt. Das ist ein Lobpreis für diesen Jael. Womit hat sie das gemacht? Nicht mit einer Axt, nicht mit einem Hammer, ja mit einem Hammer, aber auch mit Zeltpflock. Ja? Zeltpflock heißt noch einmal, dass sie einer, der auf der Erde lebte, aber auch ein Durchzieher sozusagen war. Sie lebte in einem Zelt. Sie tat das in ihrem Zelt, dort hat er sie eingeladen. Da hat sie eben eingeladen. Und da nimmt sie, das wird auch so beschrieben, dass man das mitmacht. Sie nimmt, sie streckt aus nach dem Pflock und ihre Rechte nach dem Hammer. Und das ist schön, das ist nicht nur der Hammer, sondern ist der Hammer der Arbeiter. Und der Hammer ist, so sagt Jeremia uns, ein Bild des Wortes Gottes. Dein Wort ist wie ein Hammer. Aber ist der Hammer der Arbeiter, des Arbeiters. Das heißt, das Wort Gottes ist für ihre Praxis. Sie lebt danach. Und darum geht es, junge Leute, liebe Geschwister, dass wir das Wort Gottes nicht nur als ein Hammer gebrauchen, raufhammern, die Wahrheit verkünden, aber von einem Arbeiter, dass wir es in unserer Praxis zeigen, in unserer eigenen Praxis. Nur dann können wir diesen Feind besiegen. Diesen Feind wird in den Schläfen getötet. Was bedeutet das? Dort, wo den Gedanken sich abspielen. Wir müssen das Wort Gottes, ich habe schon ein wenig darauf hingewiesen, auf unsere Gedankenwelt anwenden. Ihr seid noch jung, die meisten sind noch jung. Bitte memorisiere das Wort Gottes. Lerne auswendig, so viel wie möglich. Nicht um den Kopf zu füllen, sondern um zu wissen, was in Gottes Wort steht und dass es in dein Leben, in deinem Herzen kommt und in dein Leben ausgewirkt wird, dass es ein Hammer des Arbeiters, der Arbeiter wird. Darum geht es. Dann kannst du diesen Feind von der Intelligenz besiegen. Nur dann. Jael hat es gemacht. Lasst uns an ihr ein Vorbild nehmen.